der Arme, genau. So. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie über den Jakobus. Ich weiß gar nicht genau. Ah ja, genau, da ist er schon. Und wir sind mittlerweile schon in der Mitte des zweiten Kapitels angekommen. Wir hatten schon zwei Predigten. Eugen hat gepredigt, einmal über das Reifen in Anfechtung und einmal über die Konsequenzen des Hörens. Und gerade bei den Konsequenzen des Hörens hörten wir zwei Aufforderungen. Die eine Aufforderung war, schnelle Hörer zu sein. Ich meine, ich finde das klasse. Und da dachte ich, das muss ich heute unbedingt mal nochmal aufgreifen. Man sagt mir so oft, ich würde zu schnell sprechen. Aber als ich das letzten Sonntag gehört habe, dachte ich, das ist gar nicht mein Problem. Ihr sollt schnell hören. Also, nein, Spaß beiseite. Ich versuche, nicht so schnell zu sprechen und trotzdem unter 2 Stunden zu bleiben. Okay. Ja, die Witze sind irgendwie schon ein bisschen abgedroschen, aber ich finde sie immer noch lustig. Es liegt vielleicht auch an meinem Alter. Irgendwann fällt einem nichts Neues mehr ein und ne, dann ist das natürlich. Aber das war eben nicht das Einzige, schnelle Hörer zu sein, sondern das Zweite, was auch Teil der Predigt war, war, dass wir eben nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter. Und das war im Grunde schon die Steilvorlage für unseren heutigen Text, wo Jakobus das zusammenbringt, das Thema Täter des Wortes sein, mit dem Thema Werke und ihre Rolle in unserem Leben. Und darum geht es heute in unserem Text. Und ich möchte mal lesen, ich glaube, ich habe ihn auch theoretisch, wenn ich es einschalte. Wenn ich es einschalte und es weiterklicken würde, also eingeschaltet ist, vielleicht musst du es weiterklicken, Manuel. Und ansonsten, ich lese es einfach vor. Ach, da ist es ja genau. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das waren die Verse 14 bis 26 aus Jakobus 2. Ich habe 3 Punkte, ihr seht sie schon. Ganz einfach, toter Glaube, lebendiger Glaube, gelebter Glaube. Also ganz easy. Ich habe zu meiner Frau gesagt, das ist, glaube ich, die kürzeste Predigt meines Lebens. Und als ich dann angefangen habe, sie vorzubereiten, wurde sie immer länger und länger und länger und länger. Oh je, Leute. Ich stelle fest, manchmal denkt man etwas Und wir wissen aus Gottes Wort, der Mensch denkt und Gott lenkt. Aber in dem Fall, denke ich, ist der Satz, den wir oft draus machen, auch richtig. Der Mensch denkt und Gott lacht. Ich möchte anfangen mit toter Glaube. Das Urteil, was Jakobus hier am Ende dieses Abschnitts bringt, ist ein vernichtendes Urteil. Ne? Irgendwo, wir haben es gerade hier, denn wie der Leib ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Es gibt also einen toten Glauben. Irgendwie ernüchternd, erschreckend, furchterregend. Da. Ah. Technik, die begeistert. Danke, David. Es gibt also einen toten Glauben. Was ist aber ein toter Glaube? Wir haben hier in unserem Text ein Beispiel, das Jakobus bringt, und ich möchte es nochmal kurz lesen. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist, unter täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Ich habe mich echt gefragt, was ist das eigentlich für eine Person? Da komme ich auch nachher nochmal drauf. Aber dieser Glaube, von dem Jakobus hier spricht, ist offensichtlich, der hat gar kein Werk. Das ist interessant, oder? Also irgendwie spricht er von einem Glauben, aber da passiert nichts. Oder? Da ist nichts, was sichtbar wird in diesem Beispiel. Er hat keine praktische Auswirkung. Weder für sich selbst, also weder für den, der da angesprochen ist, noch für den, der in Not ist. Da ist einfach gar nichts. Da passiert nichts. Und die Person in dem Beispiel, die tut entsprechend auch nichts. Sie wünscht dem Bedürftigen interessanterweise Gottes Segen und Gottes Versorgung. Und Jakobus nimmt das zum Anlass und sagt, ja, aber das reicht aber nicht. Das ist nicht das, worum es geht. Im Grunde, das war so mein Gedanke, im Grunde muss sich diejenige Person fragen lassen, wie derjenige einfach so über die Not hinweggehen kann, es einfach ignorieren kann, obwohl doch vermutlich, wäre jetzt meine Annahme, die Person doch selber von Gott erlebt hat, wie Gott in seine Not hineingehandelt hat und die nicht einfach links hat liegen lassen. Also das passt doch irgendwie nicht zusammen, da stimmt doch irgendwas nicht. Da wäre jetzt meine logische Schlussfolgerung gewesen. Irgendwie komisch. Und was wir auch an der Stelle sehen, es geht ja nicht um einen Einzelfall, so nach dem Motto, da kommt mal zufällig jemand zu mir, dem Jürgen, und sagt, du, also mir geht es total dreckig, ich habe nichts anzuziehen, ich habe nichts zu essen, ich habe nichts zu trinken, ich habe nichts zu beißen, das Dach über dem Kopf ist abgebrannt und ich würde plötzlich dastehen und gar nicht schalten, dass das ja bedeutet, dass derjenige in Not ist in einer einzelnen Situation. Hier geht es nicht um einen Einzelfall, hier geht es offensichtlich um eine Grundhaltung. Irgendwas ist da komisch. Ein toter Glaube ist offenbar ein Glaube, der im alltäglichen Leben keinerlei praktische Auswirkungen mit sich bringt. Nichts, gar nichts. Es ist ein Glaube, den man der Person nicht einmal anmerkt. Außer, dass sie einen frommen Segens, also das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, einen vielleicht sogar ernst gemeinten Segen ausspricht. Das kann ja sein. Aber da ist null Auswirkung. Und man kann der Person nicht einmal anmerken, ist die Person jetzt eigentlich gläubig oder nicht? Es gibt keinen Indiz dafür. Und dabei geht es auch nicht darum, das möchte ich auch voranschicken, hier geht es nicht darum, ob die Person vielleicht irgendwie schüchtern ist oder sehr zurückhaltend oder lieber im Hintergrund arbeitet. Im Hintergrund arbeitet es ja schon arbeitet, irgendwie aktiv wird, oder? Aber hier geht es nicht darum, hier geht es darum, dass es die Person gar nicht trifft. Die fühlt sich gar nicht berührt, gar nicht angesprochen, gar nicht herausgefordert, herausgefordert, selber aktiv zu werden. Es ist gar kein Bedürfnis da. Fühlt sich nicht angesprochen. Es scheint, als ob der Glaube vielleicht eher so eine Art Wissen über Gott ist, aber nicht ein Glaube an Gott. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt. Oder? Und dann kommt dieser Segenswunsch. Und der Segenswunsch, der mag ja sogar ernst gemeint sein, oder? Wirklich in dem Sinne von, ich weiß, Gott ist der Versorger. Dein Haus ist abgebrannt, du hast nichts zu essen, du hast nichts zu trinken, du hast nichts angezogen, nichts anzuziehen. Der Herr segne dich. Der Herr wird dich versorgen, weil er ist ein Versorger. Das stimmt ja auch, Gott ist ein Versorger. Aber das ist eher so ein Kopfwissen, so nach dem Motto, der Herr hat mich versorgt, er wird auch dich versorgen. Aber es hat mit mir vielleicht gar nichts, irgendwie nichts zu tun. Das ist das Seltsame. Kommt gar nicht auf die Idee, dass Gott vielleicht ihn selber gebrauchen können wollte, um diesen Bedürftigen zu dienen und dem Bedürftigen was zu geben. Das ist offensichtlich völlig out of range. Und da sagt Jakobus eben, was nützt es? Und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich für eine Person? Von was für einer Person reden wir da? Es scheint ja eine Person zu sein, die einerseits viel von Gott weiß und gehört hat. Sonst würde sie nicht sich hinstellen und sagen, der Herr versorge dich, der Herr segne dich, der Herr tue dies und das. Die Person weiß offensichtlich viel über Gott. Und die Person ist offensichtlich auch in der Gemeinde irgendwie integriert, weil die treffen sich ja vermutlich dort. Nehme ich jetzt mal an. Aber wir haben letzte Woche, glaube ich, einen Vers gehört, wo Jakobus sagt, habt den Glauben Christi. Und die Frage, die sich dann stellt, ist dann, ja, aber das kann nicht der Glaube Christi sein, den die Person da hat. Was ist denn das für ein Glaube? Es scheint nicht der lebendig machende Glaube zu sein, den Gott in uns wirkt und der uns auch rettet. Es scheint eher so eine Art Glaube das zu sein und weniger der Glaube an Gott. Oder? Ich glaube, dass Gott gut ist. Ich glaube, dass Gott versorgt. Ich glaube auch, dass Gott alles gemacht hat. In der Schöpfungsgeschichte, in der Schöpfungslehre würde man vielleicht sagen, wir, die wir an Gott glauben, glauben, dass Gott der Schöpfer ist. Es gibt Leute, die glauben nicht unbedingt an Gott, aber die sagen, es muss ein intelligentes Design dahinter geben. Das ist so ein bisschen dieser Glaube, dass es muss irgendwo irgendwie, ich glaube schon, dass es irgendwo einen Gott gibt. So der Glaube, dass vielleicht so eine Art zustimmender Glaube oder intellektueller Glaube, der dahinter steckt, aber nicht der lebendig machende Glaube, den Gott in uns wirkt, den Gott in unser Herz einpflanzt. Da kommen wir nachher noch mal tiefer drauf. Irgendwie fehlt diese persönliche Hingabe, die aus dem Glauben heraus natürlich entstehen würde, oder? Derjenige glaubt vielleicht tatsächlich, dass wir Menschen Sünder sind und dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass wir durch ihn Rettung haben können und Erlösung haben können. Aber mehr passiert nicht. Es geht nicht in sein Herz. Er dreht sich um und lässt es dabei bewenden. Es ist nicht der Glaube, der rettet, der verändert. Und derjenige bleibt geistlich tot. Ja, das ist nicht... Ja, er bleibt geistlich tot. Da gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Und entsprechend ist natürlich auch sein Glaube tot. Ich vermute mal, wir würden nicht einmal von Glaube reden, wenn wir dieser Person begegnen würden. Wir würden uns fragen, ist die Person eigentlich gläubig? Und wir denken, bin mir nicht sicher. Natürlich können wir nicht in die Herzen reingucken, aber wir sehen so gar nichts. Das ist eigentlich untypisch, weil es müsste ja von sich aus fließen. Es ist ja etwas Natürliches, was entsteht und irgendwie komisch. Als ich es so las, musste ich denken an die Stelle, die wir in Kapitel 1 gehört hatten, als Eugen darüber predigte. An die Person, die dort beschrieben wird, die Gottes Wort gehört hat und quasi in den Spiegel des Wortes Gottes geguckt hat und sich betrachtet hat und dann aber weggegangen ist und gleichermaßen und gleich vergessen hat, was er gesehen hat. Also quasi hat das Wort gehört, aber es hat sich umgedreht und ist weggegangen. Und hat er nicht nichts in ihm bewirkt. Und Jakobus spitzt das noch zu in Vers 19, als er dann den Vergleich zieht und sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. dass die Dämonen nicht an Gott glauben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und trotzdem, sie haben auch einen Glauben. Sie wissen, sie brauchen nicht, also, sie wissen, dass es Gott gibt. Sie kennen ihn. Sie kennen ihn in seiner Macht, in seiner Herrschaft, in seiner Herrlichkeit. Da gibt's keinen, für sie gibt es keinen Zweifel, dass Gott da ist. Und sie wissen auch um ihre Situation, dass sie eigentlich auf verlorenen Posten stehen, in all ihrem Bemühen, Gottes Werke irgendwie zu zerstören und zu torpedieren, dass sie eigentlich schon verloren haben, dass sie gar keine Chance haben, das wissen sie. Sie haben auch einen Glauben und deshalb, weil sie das alles wissen, zittern sie auch. Und das bringt Jakobus hier ins Spiel und sagt, ja, selbst die glauben. Und weil sie glauben, zittern sie. Aber dieser hier zittert noch nicht einmal, so wie es aussieht. Das ist tot. Da ist gar nichts. Und der Glaube, den er hat, ist ein wirkungsloser Glaube, ist ein toter Glaube und kann nicht erretten und er bewirkt auch nichts. In Vers 14 wird ja auch gefragt, Jakobus auch, kann etwa der Glaube ihn erretten? Es gibt Übersetzungen, da habe ich gefunden, die eine leicht andere formulieren, nämlich kann etwa ein solcher Glaube ihn erretten? Und dann dachte ich, ja stimmt, ein solcher Glaube kann nicht erretten. Das ist kein Glaube. Das ist gar nichts. Wissen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es hackt die ganze Zeit, aber die Batterie ist noch gut. Das ist irgendwie Wissen, aber das ist nicht der lebendig machende Glaube, den Gott uns geben möchte. Aber was ist denn dieser wahre, dieser lebendige Glaube? Und damit kommen wir schon zu Punkt 2. Woran erkennt man ihn? Jakobus bringt ein zweites Beispiel. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, auch aus der Stelle, die ich schon zitiert habe und über die wir in der letzten Predigt gehört haben, habt den Glauben Christi, Jesu Christi, habe ich mich gefragt, ja, was war denn das für ein Glaube, den Jesus hatte? Ich meine, wenn es ein Vorbild gibt, dann ihn. Wenn es irgendwie etwas gibt, jemanden gibt, auf den es sich lohnt zu gucken, dann sind natürlich viele Beispiele in der Bibel, aber das absolute Vorzeigebeispiel ist sicher Jesus selbst. Was hatte denn er für einen Glauben? Wie sah denn sein Glaubensleben aus? Und aus den Evangelien wissen wir eine ganze Menge. Wir wissen, dass Jesus zum Beispiel viel gebetet hat. Hat sich früh aufgemacht, hat seine Beziehung mit dem Vater innig, intensiv, gepflegt. Und es war eine Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Ganz klar, eine tiefe Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Wir wissen auch, dass er viel gelehrt hat, dass er Wunder getan hat, große Dinge. Interessant, das war ein aktiver Glaube, den Jesus da gelebt hat. Das war nicht ein intellektueller Glaube, so im Sinne von, ich weiß, dass Gott mein Vater ist. Ich sag's euch aber nicht. Ich zeig's auch euch nicht. Sondern im Gegenteil, es ging ihm darum, den Vater groß zu machen. Er wollte, dass alle Welt sieht, wer wirklich der Herr über Himmel und Erde ist und dass er gesandt ist vom Vater und dass er und der Vater eins sind. Das war ihm ein großes Anliegen. Aber Jesus selbst sagt von sich auch, warum er eigentlich das Ganze getan hat und warum er auf die Erde gekommen ist, in Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Diesem Ziel, also zu dienen und sein Leben zu geben, war Jesus die ganze Zeit seines Lebens komplett hingegeben. Das war seine Passion. Und er hat uns damit vorgelebt, was es heißt, einen lebendigen Glauben zu haben. Genährt aus der Beziehung zum Vater und ausgelebt in dem, was er tagtäglich getan hat, gesagt hat, gedacht hat, gehandelt hat, gedient hat, den Menschen Gutes getan hat, die Menschen korrigiert hat, ermahnt hat, gesegnet hat. Sein Glaube war durchdrungen von dieser tiefen, innigen Beziehung mit dem Vater und entsprechend war sein Wirken und sein Handeln der Ausfluss dieses liebevollen Wirkens des Vaters in Jesus und gleichzeitig der Ausdruck seiner liebevollen Beziehung zum Vater zurück. Und daraus lernen wir, lebendiger Glaube geht in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die Richtung meines Glaubens zum Vater. Es äußert sich in meiner Beziehung und in unserer Beziehung zu Gott, wie wir diese Beziehung pflegen, wie wir Gott in unserem Leben die Herrschaft geben, uns ihm unterordnen, auf ihn horchen, auf ihn hören, tun, was er sagt, ihn ernst nehmen, ihm vertrauen. Und das Zweite ist, dass sich unser Glaube äußert in unserer Liebe zu unserem Nächsten. Ganz aktiv. In Matthäus 22 lesen wir, da wird Jesus gefragt von einem Pharisäer, ja, was ist denn jetzt eigentlich das größte Gebot? Und eigentlich wollen sie ihn aufs Glatteis führen. Und Jesus sagt ganz klar, sprich vom größten Gebot, Vers 37 bis 38. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist keine reine intellektuelle Geschichte, aber da kommen wir noch drauf. Das hat Jesus auch ganz praktisch vorgelebt und sein Glaube, habe ich schon gesagt, war kein intellektueller Glaube, sondern es war die gelebte Liebe zum Vater. Das führt natürlich zu dem Punkt, ja, kann ich das denn einfach so produzieren? Kann ich das einfach so selber machen? So wieder zurück zu unserem am Anfang mit der Not konfrontierten Zeitgenossen von Jakobus, der da angesprochen wird und sagt, oder da kommt jemand zu ihm und sagt, ich habe nichts zu essen, ich habe nichts zu trinken, ich habe keine Klamotten, ich habe kein Dach über dem Kopf, ich habe gar nichts. Kann ich einfach so einen Glauben, einen lebendigen Glauben machen? Ich glaube, die Frage ist banal. Wir wissen es alle, die wir hier sitzen, jedenfalls, denke ich mal, wissen es alle. Nein, das kann ich nicht machen. Das ist gar nicht möglich, das selber zu produzieren. Wir können Gott nicht lieben, wenn er sich uns nicht selbst offenbart. Wenn er uns nicht selbst erweckt. Wenn er uns nicht selbst neu schafft. Lebendiger Glaube ist eben keine Kopfsache, sondern lebendiger Glaube ist eine Herzenssache. Dazu brauchen wir ein neues, ein fleischernes, weiches Herz und das bekommen wir von Gott, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Lebendiger, wahrer Glaube ist ein Glaube, der von Gott geschenkt ist und den kann ich nicht produzieren. Ich habe so ein paar Punkte mal zusammengestellt, die mich beschäftigt haben. Lebendiger Glaube nährt sich aus der Beziehung zu Gott. Lebendiger Glaube wirkt sich aus in dem Tun dessen, was Gott gesagt hat, das haben wir in der Bibel, dessen, was Gott tagtäglich zu uns sagt, wenn wir Zeit mit ihm verbringen im Gebet. Lebendiger Glaube ist gelebte Hingabe an sein Gebot, wie wir es vorhin gelesen haben. Und lebendiger Glaube bringt immer Werke hervor, die diesen Glauben erkennbar machen. Schon fast von alleine, fast automatisch. Werke hervor, die diesen Glauben sichtbar machen und die Gott sichtbar machen, der hinter diesem Glauben steht. Weil um ihn geht es am Ende, ihn zu verherrlichen. Interessant ist auch, ich habe gesagt, eigentlich bringt unser Glaube immer etwas hervor. Und das sagt, das lesen wir auch in Lukas 6, Vers 45. Da heißt es, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Das heißt auch, wenn Gott unser Herz neu gemacht hat, dann ist es uns eigentlich ein Anliegen, das Gute, was Gott in uns hineingepflanzt hat, raussprudeln zu lassen. Jesus sagt davon, dass wir zu einem Quell lebendigen Wassers werden. Das fließt ja. Wir hatten es eben in den Eindrücken heute Morgen. Es ist nicht etwas, was ich ausquetschen muss, so nach dem Motto, ich habe vielleicht noch ein Tröpfchen, was ich abgeben kann, irgendwie, wenn ich richtig presse. Nein, das ist eigentlich unser, aus dem tiefsten Sehnen unseres Herzens, der Wunsch, das Gute, was Gott in uns hineingelegt hat, fließen zu lassen und teilen zu lassen, weil wir selber so begeistert sind und überflutet sind mit diesem Reichtum an Fülle, den Gott in uns hineingepackt hat, oder? Das ist kein uns quälen müssen irgendwie, oh, ich brauche jetzt noch ein Werkchen irgendwie, irgendwas Segnendes oder, sondern eigentlich aus dieser Beziehung, die Jesus zum Vater gehabt hat und die aus der Beziehung, die wir zum Vater haben können als Erlöste, die an Christus glauben, fließt das von alleine. Möchte es fließen? Es möchte fließen. Also nochmal zurück zu Kapitel 1. Gott hat uns die Bibel gegeben als sein Wort. Daran können wir lesen. Gott zeigt uns, wie wir sind in seinem Wort. Wie in einem Spiegel und unser Leben zeigt er uns, wie er es sieht. Und daran erkennen wir unsere Not als Sünder, als Menschen, die Gott nichts vorzuweisen haben. Wir sehen Gottes berechtigten Zorn über unsere Sünde. Wir sehen aber auch seine Liebe zu uns Sündern, die er erlösen möchte, die er retten will. Und wir lernen in seinem Wort von seinem Angebot, Erlösung in Christus zu finden, umkehren zu können, Buße tun zu können und ein neues Leben bekommen zu können. Und jetzt können wir zwei Dinge tun. Wir können in diesen Spiegel reingeguckt haben und einfach weggehen. Oder wir können vor dem Spiegel bleiben und Gott bitten, in unser Leben hineinzukommen, uns zu vergeben und neu mit uns anzufangen. Uns völlig neu zu machen. Und die Zusage, die Gott uns macht, ist, dass er uns nicht abweist, wenn wir mit aufrichtigem Herzen vor ihm kommen. Sondern im Gegenteil, dass er uns voller Freude über unser Kommen und voller Liebe auch annimmt und in seine Familie aufnimmt und von innen heraus komplett neu macht, einen kompletten Neuanfang schenkt. Er schafft uns neu. Ich bekomme ein neues Herz. Gott erweckt meinen Geist und füllt mein Herz mit seinem Geist. Eine engere Beziehung, als dass Gott in mir selber wohnt, kann ich gar nicht mit Gott haben. Warum betone ich das? Weil ich denke, wenn irgendjemand hier ist oder es hört bei irgendeiner anderen Gelegenheit und sich wünscht, doch so eine Beziehung auch mit Jesus haben zu können und diese Erlösung zu erleben, dann schieb das nicht auf die lange Bank. Wenn du hier bist, dann lass uns danach nach dem Gottesdienst miteinander reden. Und wenn du nicht hier bist, dann schick uns eine Mail und lass uns dann miteinander reden. Aber diese Glaubensentscheidung, die macht den Unterschied zwischen dem Glaube, das, von dem wir gehört haben, und dem Glaube an, der dann passiert, wenn Gott in unser Herz hineinkommt und anfängt, es neu zu machen und es sprudeln zu lassen und ausfließen zu lassen in das Wirken und in unseren Alltag hinein. Das macht den Unterschied. Und er schenkt uns dabei ein neues Leben, das nie mehr zerstört werden kann. Halleluja. Das in die Ewigkeit hinein hält. Zurück zu unserem Text. Aber dieser Ausflug war mir wichtig. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und damit komme ich zum dritten Punkt, dem letzten. Gelebter Glaube. Ich habe bewusst den lebendigen Glauben vom gelebten Glauben getrennt, obwohl das ein bisschen konstruiert wirken mag. aber ihr werdet merken, warum. Wir haben gesehen, lebendiger Glaube ist der Glaube, den Gott in uns geschaffen hat, der aus unserem Herzen heraus und aus unserem neuen Leben heraus einen Ausdruck sucht, der wirksam werden möchte. Das ist das eine. Gott hat das in uns geschaffen. Das zweite ist, Gott sagt außerdem, dass er sogar noch die Werke, die wir tun sollen, vorbereitet hat. Wir müssen noch nicht mal die Werke suchen und uns krampfhaft irgendwie denken, so nach dem Motto, jeden Tag eine gute Tat, ob die alte Frau über die Straße will oder nicht, ich bringe sie rüber. Und dann habe ich meine gute Tat für heute erledigt. Das ist so ein alter Witz, ne? Aber darum geht es gar nicht. Gott wird uns mit diesen Werken zusammenbringen. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 10 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott gibt uns sogar die Werke. Gott gibt uns das Leben. Das Leben möchte sich ausdrücken, sucht seinen Ausdruck nach draußen, lebendig zu werden. Es will, weil es ist ja Leben, will immer gelebt werden. Und dann kommt Gott auch noch und sagt, mach dir keinen Kopf, ich habe dir auch die Werke schon vorbereitet, die genau für dich die sind, die ich von dir möchte, wo ich denke, das ist genau dein Ding. Dafür habe ich dich gemacht. Und zu guter Letzt ist es auch noch so, dass Gott dann nicht nur sagt, jetzt mach halt mal, wird schon irgendwie, ich bin ja dabei, sondern dass er uns auch noch ausrüstet und befähigt, das zu tun, wozu er uns steht. Wir müssen auch das nicht uns das noch einen großen Kopf machen und sagen, ja, ich bin kein Theologe oder ich bin kein Sozialarbeiter oder ich bin kein Lehrer oder ich bin kein was weiß ich was, was gerade in der Situation vielleicht gefordert wäre. Ich habe keine Ahnung von Psychologie. Ich auch nicht. Wir müssen keine riesige Ausbildung dafür durchlaufen. Vielleicht müssen wir eine durchlaufen. Aber der Punkt ist, dass in dem Moment, wo Gott uns mit dem Werk, das er vorbereitet hat, in Kontakt bringt, zu dem Zeitpunkt haben wir alles das, was wir brauchen, um anzufangen. Vielleicht haben wir noch nicht alles, um es zum Ende zu bringen. Aber zum Anfangen haben wir es. Und es wäre ein fataler Fehler zu denken, ich habe noch nicht alles, was ich denke, was ich brauche, um es am Ende auch geschafft zu haben. Weil das ist bei Gott oft so, dass er uns einfach mal in was reinschmeißt und sagt, für den Anfang hast du genug und alles Weitere mache ich Stück für Stück. Aber ihr merkt schon, ich bin ja immer noch beim lebendigen Glauben. Der gelebte Glaube, da fehlt noch etwas. Ein Schritt fehlt noch. Ich. Mein Gehorsam, mein Vertrauen braucht es halt auch noch. Mein Gehorsam gegenüber Gottes Wort, gegenüber seinem Auftrag, und zwar der Gehorsam, der Ausdruck meines Vertrauens ist gegenüber Gott. Ich habe gesagt, irgendwie, er macht mich lebendig, er schafft die Werke, er befähigt mich oder zumindest macht er mich parat anzufangen. Aber den Schritt muss ich dann trotzdem noch machen. Den Schritt, mit dem ich ausdrücke, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, wohin es führt. Vielleicht, aber ich vertraue dir. Aber der Punkt ist ja klar, wir sind ja keine Marionetten. Wir sind ja nicht so, dass Gott uns, wenn wir gläubig werden, ich glaube, ich sollte doch abnehmen. der uns dann plötzlich so in Marionettenpose bringt und dann sagt so, nein Gott, ich will eigentlich gar nicht, doch, du machst das. Und führt uns dann irgendwo hin und führt dann unsere Hände und macht uns dann den Hund auch zu, dass wir irgendwas sagen, was er sagen will. Er ist ja auch kein Bauchredner, der durch unseren geschlossenen Mund hindurch reden würde, irgendwie, sondern es braucht mich. Gott will, dass ich ihm vertraue. Gott will, dass ich auch dann mein Leben ihm unterordne. Wir hatten es vorhin schon von dem Thema Hingabe. Es ist eigentlich das, wo es nur darum geht, dass ich sage, okay, du hast mich lebendig gemacht, du hast das Werk vorbereitet. Wenn du denkst, dass ich das kann, okay. Und dann braucht es mich, dass ich sage, ich mache den ersten Schritt. Es braucht meinen Gehorsam, um das, was Gott sagt, auch zu tun. Gott hat Abraham auch nicht gefragt, ob er theoretisch bereit wäre, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und das war ja nicht so eine Situation wie, Gott kommt zu Abraham. Mein lieber Abraham, kleine hypothetische Frage, gesetzt den Fall. Ich würde von dir erwarten, dass du deinen Sohn Isaak, den einzigen, den du hast, den Sohn der Verheißung, gesetzt den Fall, ich würde von dir erwarten, dass du den opferst. Wie würdest du dich verhalten? Und Abraham, oh Gott, das ist eine gute Frage. Muss ich mal kurz drüber nachdenken, aber eigentlich, weißt du, erstens unter uns, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du das wirklich verlangen würdest, weil es ist ja eben, dass du unter Verheißung sagst du ja selbst. Und zweitens, selbstverständlich würde ich das tun. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Gott, Abraham, guter Junge, ich habe nichts anderes von dir erwartet. Du bist mein Freund. So war es aber nicht. Oder? Die Geschichte ist eigentlich so lächerlich, wie ich sie da schildere. Denn die Situation war anders. Gott kommt zu Abraham und sagt, das ist Isaak, dein Sohn, den ich dir gegeben habe, der Sohn der Verheißung, den du, als du eigentlich und deine Frau schon nicht mehr in der Lage war, noch Kinder zu kriegen, gekriegt hast, weil es aus meiner Gnade heraus passiert ist. So, und diesen Sohn, den hätte ich jetzt gern. Opfere ihn mir. Das war nicht eine hypothetische Frage. Und Abraham, ich weiß nicht, also, wie ich reagiert hätte. Also, ich hätte mich wahrscheinlich sogar gefragt, habe ich jetzt wirklich Gottes Stimme gehört? Das kann eigentlich, ich glaube nicht. Das ist eine Anfechtung, oder? Das kann eigentlich nicht sein, dass das Gottes Stimme war. Abraham war klar, das war Gottes Stimme. Und Abraham war klar, wenn Gott es sagt, und es fiel ihm sicherlich nicht leicht, dann mache ich es aber trotzdem, weil er trotzdem das Vertrauen hatte, dass Gott, der zu seinem Wort steht, das Richtige von ihm will und es wert ist, Abrahams Vertrauen zu bekommen in jeder Situation. Und das war ja im wahrsten Sinn des Wortes eine mörderische Situation. Also, das war nichts Hypothetisches. Und Abraham hat keine Idee gehabt, wie das rauslaufen wird. Er hat eine Vermutung gehabt, nämlich im Sinne von, das war es mit Isaak. Eine andere Vermutung hat er ja nicht haben können. Er hat gesagt, okay, mal gucken, wie es weitergeht. Und ich meine, Gott hat im letzten Moment, ist Gott eingeschritten, weil er Isaak nicht wollte, als Toten. Aber das konnte Abraham zu dem Zeitpunkt, als die Frage an ihn herangetragen wurde von Gott, nicht abschätzen. Oder auch Rahab. Die hatte ja auch eine konkrete Entscheidung zu treffen. Da kommen da diese Spione vom feindlichen Volk in die Stadt Jericho hinein. Und die Leute in der Stadt kriegen das mit, dass sie vermutlich bei Rahab sind, kommen dorthin und sagen, hey, rück die Typen raus, diese Agenten, diese Spione vom Feind. Und sie vertraut einem Gott, den sie eigentlich noch nicht kennt, mehr als ihren eigenen Leuten. Und versteckt die Kundschafter, lässt sie über einen anderen Weg raus und sagt, aber wenn ihr dann kommt, und ich bin davon überzeugt, diese Stadt wird fallen, obwohl sie die dicksten Mauern weit und breit hat, wenn ihr dann kommt, denkt an mich. Und diese Zusage bekommt sie auch und sie wird ja auch gesegnet für das, was sie tut. Und taucht in Jesu Stammbaum sogar auf. Und dann Jesus, wir wissen auch die Geschichte von Jesus selbst, wir haben auch sein Leben angeguckt vorhin. Und auch seine Situation. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, heißt es, lesen wir in der Bibel. Und das fiel ihm ja auch nicht immer leicht. Wir kennen die Geschichte aus dem Garten Gethsemane, wo Jesus betet zum Vater und sagt, wenn es irgendwie möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann fügt er sofort hinten dran, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich meine, wir können uns das, glaube ich, also ich kann es mir nicht in letzter Konsequenz wirklich vorstellen, was in Jesus da abgegangen ist. Wenn ich mir nur versuche, ansatzweise vorzustellen, dass ich meinen eigenen Tod, mein eigenes Leiden vor Augen habe, dann kann ich mir schon nur ansatzweise vorstellen, wie Jesus gelitten haben muss in diesem Moment. Schon im Vorfeld gelitten hat. Dann wissen wir aber, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das alles gerne auf sich genommen hat. Die Freude, dass er seine Braut bekommt, uns, die Gemeinde, dass er uns in der Ewigkeit bei sich haben wird. Das waren alles Dinge. Aber in dem Moment war es hart, war es echt schwer. Und Jesus hat sich entschieden, wie so oft in seinem Leben, was tue ich? Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich folge ihm, ich gehorche ihm, ich bleib dran und ich tue es gern, ich tue es aus Liebe. Aber in Matthäus 26, Vers 39 kann man das nachlesen. Was ich letztlich sagen will, ist Folgendes. Vom echten lebendigen Glauben zum tatsächlich gelebten Glauben braucht es einfach noch einen Schritt und der heißt vertrauender Gehorsam. Und das ist vertrauender Gehorsam ist kein kadaver Gehorsam. Es mag blinder Gehorsam sein, immer wieder, weil wir auch nicht wissen, wo es hinführt. Aber kadaver Gehorsam ist, dass wir jemandem gehorchen, von dem wir nicht wissen, ob er weiß, was er tut und ob er den Überblick hat. Vertrauender Gehorsam kann auch blinder Gehorsam sein, aber wir wissen, dass der, dem wir gehorchen, weiß, was er tut und er hat den Überblick, auch wenn er nicht alles mit uns teilt. Das ist vertrauender Gehorsam. Und ich denke, das ist wichtig, weil wir kriegen ja oft auch vorgeworfen, wir wären irgendwie unserem Gott blind ergeben. Ja, ich bin meinem Gott von Herzen gern blind ergeben. Warum? Weil ich weiß, was er tut. Weil er Gott ist, weil er herrscht, weil er über allem steht, weil er weiß, was er tut und weil ich das Ende kenne, zu dem alles führt. Was hat Gott denn so in unsere Auftragsbücher geschrieben? Also wenn es um den Gehorsam geht, vielleicht ist das so als quasi fast schon letzter Punkt. Was hat Gott denn in unser Auftragsbuch hineingeschrieben, wo wir gehorsam sein können? Ich meine, Gott spricht zu uns in unser Leben hinein, auch direkt und sagt, lieber Helmut, von dir hätte ich gerne das und das. Und liebe Judith, gut, dass du an Helmuts Seite stehst, aber für dich habe ich trotzdem auch noch was ich gerne auch von dir haben möchte und so weiter. So spricht ja Gott auch zu uns selber. Aber Gott hat uns auch in seinem Wort ganz viele Dinge gegeben, die schon klar sind, wo er sagt, das ist euer Auftrag. Ich möchte nur mal ein paar Sachen aufführen. Wir sollen ein reines Leben leben, nach Gottes Maßstab. Wir sollen der Buße würdige Frucht bringen. Das ist doch sehr allgemein gehalten, aber das sollen wir tun. Wir sollen den Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus bringen. Wir sollen als Botschafter an Christi Stadt dienen. Wir sollen die Menschen aufrufen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Wir sollen Menschen zu Nachfolgern, zu Jüngern Jesu machen. Wir sollen sie taufen und lehren. Wir sollen jeden Menschen ermahnen. Wir sollen jeden Menschen ermahnen. Wir sollen Elenden frohe Botschaft bringen, verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Gefangenen Freilassung ausrufen, Gebundenen Öffnung des Kerkers, Trauernde trösten und so weiter. Alles das, was in Jesaja 61 über Jesus geschrieben ist, gilt ja auch für uns als seine Jünger, als seine Nachfolger, als seine Botschafter. Wir sollen Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis besuchen. Wir sollen Hungernden zu essen geben, Durstigen zu trinken. Wir sollen Kranke besuchen. Wir sollen füreinander beten, uns gegenseitig ermutigen und ermahnen. Wir sollen für Kranke beten und so weiter. Ja, also wer noch nicht weiß, was er tun könnte, die Bibel ist voll von Vorschlägen und kleinen Tipps und Ideen und Ratschlägen. Und dieser Gehorsam, jetzt in diese Dinge reinzugehen und zu sagen, ja, das will ich auch alles, oder ich will gucken, was hat Gott für mich, und ich will auch gehorchen, wenn Gott was sagt, dieser Gehorsam kostet unter Umständen richtig viel. Er kostet mein Ego, er kostet meine Zeit, er kostet mein Geld, er kostet mein Haus, was weiß ich was, das ich aufmachen soll. Und vielleicht müssen wir auch manche Ängste überwinden, die wir einfach so durch unsere Kultur mit uns bringen, die uns zurückhalten wollen. Und vielleicht müssen wir auch ganz neu in unser Vertrauen zu Gott investieren, weil er in einem Maß Vertrauen von uns oder unser Vertrauen herausfordert, wie wir es noch nie vorher gehabt haben. Kann auch sein. Das sind nicht nur die gewohnten Schritte, sondern vielleicht so dieses zusätzliche Lernen. Unseren Glauben auszuleben in Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott ist nicht unbedingt ein Spaziergang. Oder nicht immer. Aber es ist ein stetiges Wachsen. Ein stetiges Wachsen in der Herausforderung oder an der Herausforderung, in die uns Gott jeweils hineinstellt. Und wir haben die Zusage, dass Gott unseren Glaubensgehorsam belohnt. Und damit komme ich zum Schluss. Wir werden errettet aus Gnade. Durch Glauben an Jesus Christus. Unsere Werke tragen nichts dazu bei. Aber unsere Werke machen unseren Glauben nach außen sichtbar. Ich weiß nicht, mir fällt der Satz gerade ein. Calvin hat irgendwie einen Satz formuliert, der ging, glaube ich, so. Der Glaube allein, also inhaltlich war es so. Es ist allein der Glaube, der uns rettet, aber der Glaube bleibt nicht allein. Sondern er wird quasi sichtbar in seinen Werken. Aber er hat es besser formuliert, als ich das jetzt wiedergeben kann. Unsere Werke machen unseren Glauben nach außen sichtbar und nachvollziehbar. Sie bestätigen unseren Glauben, sie ehren Gott, sie dienen den Menschen. Und wir werden glücklich sein darin. Das haben wir auch schon gehört, auch im Jakobusbrief in Kapitel 1, Vers 25, hat Jakobus das geschrieben. Und auf diese Weise ist unser Glaube in vielfacher Weise nützlich. Und diese Frage, was nützt es, stellt Jakobus ja in unserem Text dreimal. Was nützt es? Aber in dieser Weise ist unser Glaube in vieler Weise Nütze, wenn er in Werken sichtbar wird. Und ich möchte zum Schluss einfach nochmal diesen Vers aus dem Epheserbrief, nicht von Jakobus, sondern von Paulus, nochmal wiederholen als Schluss. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen.